Mal ebenso einen Kuchen backen, das konnte in der DDR schnell kompliziert werden. Da hat an einem Tag das Mehl gefehlt, am anderen der Zucker oder das Backpulver. Käthe Thiele aus Halle macht die Not erfinderisch. Sie denkt sich, irgendwie muss das doch gehen, die Zutaten für einen einfachen Rührkuchen in eine Tüte zu packen. Das war der Startschuss für das Familienunternehmen Kathi. Schon in den 50er Jahren hat Kathi in der DDR Fertigbackmischung verkauft. Lange bevor Dr. Oetker im Westen auf dieselbe Idee gekommen ist. Heute möchten wir an dieser Stelle die spannende Unternehmensgeschichte von Kathi erzählen. Das ist der zweite Teil einer Serie, in der wir hier bei Mittelstand Familienunternehmen aus Ostdeutschland vorstellen. Ich bin Claudius Niesen und freue mich, dass ihr dabei seid.
Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2 Business. Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich. Jetzt schnell sein und sparen. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
In der Garage eines Mietshauses in Halle an der Saale geht alles los. Dort mischt Käthe Thiele in den 50er Jahren die ersten Backmischungen zusammen. Zusammen mit ihrem Mann Kurt gründet sie das Unternehmen Kathi, eine Kurzform von Käthe Thiele. Dieses Jahr wird Kathi 70 Jahre alt. Zeit zurückzuschauen auf eine turbulente Unternehmensgeschichte. Rainer Thiele war von Anfang an dabei und hat das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Guten Tag, Herr Thiele.
Tag, Herr Niesen. Begrüße Sie auch herzlich.
Herr Thiele, verraten Sie mir, wann haben Sie das letzte Mal einen Kathi-Kuchen gegessen?
Sie werden es nicht glauben, gerade gestern, weil wir gestern Besuch hatten.
Und Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal selbst einen gebacken?
Das liegt ein Weilchen zurück, weil ich eine liebe Frau habe, der das besonders viel Spaß macht. Aber ich mache es gelegentlich natürlich auch gern.
Gerade vor unserem Gespräch hat mir eine Kollegin aus der Redaktion noch erzählt, dass sie im Lockdown immer Backmischungsmuffins gebacken hat. Da ist sie wahrscheinlich nicht die Einzige. Sie sind ja selbst nicht mehr im Tagesgeschäft bei Kathi, aber Sie sind natürlich immer noch nah dran. Wie würden Sie das einschätzen? Ist die Corona-Krise für Kathi eher so eine Art Konjunkturprogramm?
Ja, es gibt bekannterweise immer bei derartigen Entwicklungen Winner und Loser. Und ich kann sagen, dass Kathi glücklicherweise zu den Winnern zählt. Denn die Leute, der Verbraucher, hat Corona-bedingt wieder gelernt, was es eigentlich heißt, schön in der Familie sich zusammenzufinden und nicht nur zu kochen, sondern auch zu backen. Und wir haben dadurch einen unwahrscheinlichen Umsatzschub bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber auch darüber hinaus offensichtlich neue Interessenten. Denn der Umsatz hat sich zwar leider etwas wieder nach unten entwickelt oder leicht zurück, aber inzwischen sich auf ein höheres Niveau als vor der Corona-Krise eingependelt. Und das ist der Ausdruck eben dessen, dass wir neue Verbraucher zur Freude gewonnen haben.
Dieses Jahr ist ja für Kathi nicht nur besonders, weil dann viele Menschen im Lockdown gerne gebacken haben. Sie feiern bei Kathi auch 70-jähriges Firmenjubiläum. Das würde ich gern zum Anlass nehmen, um mit Ihnen mal zurückzuschauen auf eben diese 70 Jahre Unternehmensgeschichte. Sie waren von Anfang an dabei. Erinnern Sie sich noch an das erste Kathi-Rezept?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Als nämlich mal eines schönen Tages, das war im Jahre 1951, meine Mutter früh morgens um 3 und mein Vater und mich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bette gerissen hatte und rief, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Da hatte meine Mutter das erste Kartoffelkloßmehl in der Tüte entwickelt, den sogenannten Thüringer Kloß. Und wie gesagt, wir wurden um Mitternacht aus dem Bett geholt. Die Küche sah aus wie ein Atomschlag. Und das war das erste große, erfolgreiche Produkt. Aber noch größer wurde dann nachher Backmischung. Und da wurde zunächst ein ganz einfacher Sand- und Rührkuchen entwickelt. Und dazu muss man sagen, warum eigentlich? Wenn Sie jetzt davon mal ausgehen, von den Jahren 1948, 49, 50, hatten wir in der DDR, im Gegensatz schon zur gegründeten Bundesrepublik, eine doch, gelinde ausgedrückt, angespannte Versorgungslage. Wenn Sie zum Beispiel einen ganz einfachen Kuchen backen wollten, wiederhole, einen ganz einfachen Sand- oder Rührkuchen, brauchten sie Zutaten. Und jetzt kommt etwas, was sich heute gar keiner mehr vorstellen kann, aber so war es eben 48, 49 hier in der DDR. Sie sind losgegangen, einkaufen die entsprechenden Zutaten. Ja, gab es Mehl, dann gab es aber zeitgleich kein Zucker zu kaufen. Gab es Zucker zu kaufen, dann gab es zeitgleich keine Stärke zu kaufen. Gab es Stärke zu kaufen, gab es zeitgleich kein Backaromen zu kaufen. Und aus dieser Not heraus war bei meiner Mutter der Gedanke entstanden, zu meinem Vater gesprochen, es muss uns doch gelingen, die wichtigsten Zutaten für so einen ganz einfachen Sand- oder Rührkuchen in eine Tüte zu bringen. Und das war die Geburtsstunde der Backmischung in ganz Deutschland.
Na, wir haben es ja zumindest im letzten Jahr noch mal kurzzeitig erlebt mit einem Bestandteil, nämlich der Trockenhefe. Da gab es ja dann auch noch mal sowas wie ja, eine große Nachfrage und beziehungsweise erstmal einen Mangel, dass sie überhaupt nicht mehr lieferbar war, nicht?
Naja, das ist überhaupt durch Corona, es haben sich eine so gravierende Veränderung ergeben. Und alle Unternehmen, ich sagte es ja schon, wir, die mit in diesem Fall mit zu den Winnern zählen, sprich also eine riesengroße Nachfrage, plötzlich sich entwickelte von gigantischer Größe, was keiner vorher ahnen und damit aber auch nicht planen konnte, was brauchen wir jetzt an mehr an Rohstoffen? Und das ging nicht nur um die Trockenhefe, das ging hin bis zum Verpackungsmaterial, wo dann auch Vorlieferanten ja teilweise vorwurfsvoll zu uns sagten, ja, konnten Sie das nicht vorher einschätzen? Wieso sollen wir jetzt plötzlich 100% mehr liefern? Ich meine, das kann sich jeder inzwischen selbst beantworten, dass das keiner in diesen Größenordnungen voraussehen konnte. Aber wir haben es dennoch gepackt. Hm. Denn wir sind ja Mangel gewöhnt gewesen, 40 Jahre in der DDR. Und vielleicht darf ich auch noch mal an dieser Stelle kurz erwähnen, meine Mutter hatte nie studiert. Sie war also ein Multitalent, sie war eine klassische Autodidaktin. Sie kam aus einer Konditorei und mein Vater aus einer Bäckerei. Und somit haben die beiden sich natürlich auch fantastisch ergänzt und die beste Basis dafür geschaffen, solche Produkte zu entwickeln, die ich kurz in diesen drei Produkthauptgruppen genannt habe.
Nun konnte Kati, wie viele Familienunternehmen in der DDR ja in den ersten Jahren noch, ich sag's mal so, friedlich koexistieren mit dem Sozialismus. Anfang Richtig. Der 70er wurde Kati dann ja aber als eines der letzten Unternehmen enteignet. Was durfte die Familie denn dann noch entscheiden in diesem Staatsunternehmen, das Kati dann ja war?
Also ich muss mal kurz korrigieren. Eigentlich vollzog sich die schleichende Enteignung der bis dahin privat geführten Betriebe, egal welcher Branche, so weiter, konnten die bis 1957 selbstständig arbeiten. Dann kam der erste Schritt der sogenannten schleichenden Sozialisierung dahingehend, wenn sie sich jetzt als Unternehmen weiterentwickeln wollten, in Klammern mussten, aufgrund der hohen Nachfrage, dann durften sie nicht mehr selbstständig darüber entscheiden. Und zwar der Hintergrund war ein rein politischer, nämlich das Privatkapital in der DDR, wo ja der Sozialismus nur aufgebaut werden sollte, durfte sich nicht mehr erweitern. Und da griff eben der Staat in unserem Fall in drei Steps ein. Der erste war 1957, wo meine Eltern innerhalb weniger Minuten vor die Alternative gestellt wurden. Also Herr Ziele, wenn Sie Kredite brauchen, ich muss einflechten an der Stelle, es gab ja nur eine Bank, die Bank der Deutschen Demokratischen Republik, gab ja keine Ausweichmöglichkeiten oder Auswahlmöglichkeiten. Also wenn man einen Kredit brauchte, dann sagt der Staat, ja, kannst du bekommen, unter der Bedingung, dass wir aber als Staat, damit die staatliche Kontrolle gegeben wird, einsteigen können. Und damit der Staat gleich die Majorität hat, 51%. Wenn meine Eltern das verneint hätten, dann hieß es ja gut, dann können sie keine Kredite bekommen. Und Sie wissen, ich sage es mal ganz trivial, ohne Moos nichts los, war so, ist so, bleibt so. Das war der erste Step. Der zweite vollzog sich im Jahre 1969. Meine Eltern mussten sich aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung auch wieder Geld besorgen. Und nach diesem gleichen Prinzip, inzwischen hat sich aber der Staat seinen Anteil ja noch weiter eingepflanzt, wenn ich es mal so formulieren soll. Und meine Eltern hatten gar keine Chance, das selbst zu entscheiden. Im Gegenteil, damit wir nicht weiter wachsen, mussten meine Eltern sich von den drei Produkthauptgruppen auf eine zurückziehen. Und sie haben sich für die Beibehaltung der Backmischung entschieden. Es war eine schwere Entscheidung, weil alle Produkte fantastisch liefen. Aber wir hatten ja keine Möglichkeit, denn in der DDR ging bekanntlich Macht vor Recht. Das war, wie gesagt, der zweite Step. Und der dritte, und das ist eigentlich der tödliche gewesen, da gab es ja einen Parteitagsbeschluss der LDBD. Und dort wurde festgelegt von einem namhaften Unternehmer, dass die halbstaatlichen Betriebe nach dem Freiwilligkeitsprinzip, ich sage mal aber in Apostroph, ja, nach dem Freiwilligkeitsprinzip ihre Privatanteile weitestgehend an den Staat abgeben. So, und wenn sie das nicht gemacht haben, dann wurde ihr Betrieb geschlossen. Blieb gar keine andere Möglichkeit, denn mein Vater, sprich auch meine Mutter, hatten ja unter anderem ein persönliches Ziel dahingehend, ich bin ein Einzelkind, an ihr Einzelkind mal das Unternehmen später zu übertragen. Ja, und damit das realisiert werden kann, haben sie also sich entschieden, staatliche Beteiligung aufzunehmen, beziehungsweise dann auch darüber hinaus jetzt als dieser dritte Step, sich von den drei Produkthauptgruppen auf eine zurückzuziehen. Ja, und meine Eltern wurden, oder besser gesagt, vor allem mein Vater wurde im Rahmen dann nachher der Verstaatlichung, ja, ich muss sagen, innerhalb von 5 Minuten zu 82% entschädigungslos enteignet. Und die restlichen 18%, die noch privat übrig blieben, der kapitalmäßigen Betrachtung, kriegte in dem Fall auch mein Vater nur jährlich eine begrenzte Auszahlung von 3.000 Ostmark. Diese Auszahlung war aber nur auf die Person meines Vaters beschränkt, nicht vererbbar, weder an meine Mutter, geschweige überhaupt an mich. Ja, und dann hieß der Betrieb nicht mehr Kadi Nermelfabrik Kortile KG, sondern VEB Backmehlwerk Halle. Bereich Backmischung. Sehr komplizierter Name, aber da gab es ja mehrere Beispiele in der Richtung.
Trotzdem ist ja, wenn ich mir die alten Kati-Produkte aus DDR-Zeiten anschaue, das Kati-Logo da immer noch drauf. Ne? Also das haben Sie trotzdem geschafft, ja, dass Sie quasi also als volkseigener Betrieb quasi genau, unter dem Banner des Familienlogos weiter produzieren konnten.
Ja, da muss man sowieso auch vielleicht nochmal in der Beantwortung kurz zurückgehen, dahingehend. Mein Vater hat ja etwas Strategisches gemacht, was leider wenige nur gemacht haben hier in der DDR. Nämlich, sie haben den Namen Kati warenzeichenrechtlich schützen lassen. Überhaupt eine Marke aufzubauen und schützen zu lassen, war fast atypisch hier in der DDR. Warum? Wir hatten latenten Mangel und für was braucht man eigentlich eine Marke? Ja, mein Vater zählte zu der Handvoll derer, die nie an den ewigen Bestand der DDR glaubten. Und als er praktisch im offenen Kreis verlauten ließ, dass er als Anerkennung, als Hommage der tollen Leistung meiner Mutter, sprich seiner Frau, aus dem Vor- und Zunamen einen Firmenmarkennamen macht, da haben viele nur ein mitleidiges Lächeln gegenüber meinem Vater gehabt, so nach dem Motto, ach Gott, was soll denn das? Es war doch eh nichts anderes. Und jetzt hören Sie richtig, da hatte mein Vater ein Stereotypensatz, so möchte ich das mal formulieren, als Antwort, indem er sagte, ihr könnt denken, was ihr wollt. Für mich steht fest, wie das berühmte Abend in der Kirche. Spätestens im Jahr 2000 wird es die DDR nur noch aus dem Geschichtsbuch geben. Ja, und wie wichtig das war, denn er hat ja auch immer mich dabei mit im Fokus gehabt, dass ich dann mal eines Tages das Unternehmen übernehme unter Kati. Und so haben wir selbst zu tiefsten DDR-Zeiten an das Warenzeichen-Patentrechtamt in Berlin jährlich einen entsprechenden Obolus gezahlt, um die Marke eben aufrechtzuerhalten. Und wie wichtig das war und richtig, das hat die Wende bewiesen, denn Kati hatte immerhin noch einen bekannten, ich habe von einem namhaften Marktforschungsinstitut das analysieren lassen, und da kam das sensationelle Ergebnis raus, dass Kati einen Bekanntheitsgrad hier in der ehemaligen DDR, von über 91% unterstützt hatte. Und damit hat sich das schon allein mehr als gelohnt.
Als dann die Wende kam, wussten Sie da als einziger Sohn sofort, das Unternehmen hole ich in den Familienbesitz zurück?
Ja, das war ja schon immer der Wunsch, der Traum, dass ich dann eines Tages mal das Unternehmen übernehmen kann. Aber das ist leichter ja ausgesprochen, wie Sie sich denken können, als es realisiert werden konnte. Ich habe gleich nach dem Mauerfall, einen Tag später, meine Familie, wie sagt man so schön, in medias res genommen und habe gesagt, ich werde jetzt alles in meinen Kräften Stehende tun, das Unternehmen zurückzugewinnen. Denn ich habe zwei Vermächtnisse zu erfüllen. Das erste bestand darin, meine Mutter, und jetzt hören Sie richtig, ist am 31. März 1989 verstorben. Und ich musste ihr noch auf dem Sterbebett versprechen, dass ich alles in meinen Kräften Stehende tue, wenn mal die DDR aufhört zu existieren, das Unternehmen zu übernehmen. Und das habe ich ihr in die Hand versprochen. Und mein zweites Vermächtnis, mein Sohn Marco, der in der gleichen Liga spielte, dahingehend, dass er auch mal Kaufmann werden wollte, mit dem Ziel, Kadi dann mal eines Tages zu übernehmen, sprich dann die dritte Generation. Ja, und so habe ich dann gleich den Reprivatisierungsantrag gestellt und dann ging natürlich die eigentliche Problematik erstmal los. Ich musste ja erst einmal, auch wenn ich ein Einzelkind bin, trotzdem musste ich ja nachweisen können, dass ich überhaupt berechtigt bin, einen Antrag dieser Art stellen zu können. Das war mein Vorteil als Einzelkind, sonst wäre das um ein Vielfaches komplizierter geworden. Dennoch dauerte alles viel, viel länger und war alles viel, viel schwerer, als ich es je für möglich gehalten hätte. Nachdem ich die mühselig zusammengetragenen Unterlagen hatte, ich hatte dann meinen ersten Termin, so wie ich die Tür aufmache, da blieb mir die Luft weg, denn es waren wieder Umwandlungskommissionen gebildet worden, so wie bereits zur Verstaatlichung 1972. Und da saßen vier Leute, wovon zwei plötzlich einen ganz roten Kopf bekamen, denn die kannte ich aus dieser Zeit. Und Sie können sich vorstellen, da rutschte mein Herz im wahrsten Sinne des Wortes auch erstmal in die Hose. Da habe ich gefragt, wer ist der Leiter hier davon? Und der Leiter oder die Leiterin musste ein Westdeutscher oder Westdeutscher sein. In dem Fall war es ein Herr aus Hannover. Ich habe zu ihm gesagt, ich hätte Sie gerne mal unter vier Augen gesprochen. Sie haben doch jetzt den Termin hier. Ich sage ja, wegen dieses Termins muss ich Sie mal unter vier Augen sprechen. Flur gegangen, ja Thiele, worum geht es? Ich sage, wissen Sie, es gebietet jetzt meinen Anstand und meine Bildung, dass ich hier jetzt nicht die Nerven verliere. Aber hier sitzen die Persona Frau sowieso und Herr sowieso, die 1972 genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was Sie heute machen sollen, nämlich damals meine Eltern enteignen. Nein, Herr Thiele, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, doch, es war. Herr Thiele, entschuldigen Sie bitte, das kann ich nicht wissen. Ich sage, wissen Sie, Sie müssen sich nicht entschuldigen, sondern diese Person, denen es völlig egal ist, wie das künftige System heißt, wie die Parteien, welche Farbe. Hauptsache, ich habe meinen Posten gesichert. Ja, so das war so der erste kleine Schock. Und der größere kam dann etwas später, Stichwort Treuhand. Nämlich die von mir, ich wiederhole, so mühselig zusammengetragenen Unterlagen verschwanden. Taucht nicht wieder auf. Nach Rückfragen, ja, das müssen Sie sich ans Landratsamt in Halle wenden, habe ich dort Rückfrage gehalten. Nein, Sie müssen sich an die Treuhand wenden. Und dieses böse Ping-Pong-Spiel, das ging über ein Jahr, ohne dass sich überhaupt etwas bewegte.
Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das Preis-Leistungs-Verhältnis neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen Connect-Mobilfunk-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o2business.de findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o2business.de.
Inzwischen gab es ja nicht mehr den sozialistischen Handel, sondern jetzt den Handel der Marktwirtschaft, da gab es nicht zwei Handelsketten. Ich hatte Anfang der 90er Jahre mit 19 Handelsketten zu tun. Ich kann mich genau noch erinnern, wie ich den ersten Gesprächspartner einer großen Handelsgesellschaft eigentlich fast mit offenem Mund angesehen habe, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, was Sie jetzt hier alles verlangen. Ich habe dann auch teilweise ziemlich naiv reagiert, das sage ich ganz offen ehrlich. Ich sage, ich soll jetzt Geld abliefern, wo ich ihm meine Produkte bringe. Ich will es nicht weiter ausbauen. Es war jedenfalls erstmal eine vollkommen neue Rolle, die da gespielt werden musste und auch erlernt werden musste. Denn ich kann es auch nur wiederholen, das kannten wir nicht. Damit waren wir ja nicht konfrontiert, 40 Jahre lang immerhin nicht. So. Und nachdem ein Jahr rum war, kam immer noch nichts von der Treuhand. Und dann kriegte ich ein Schreiben von der Handelskette, so sinngemäß, sage der Thiele. Leider müssen wir feststellen, dass inzwischen 13 Monate nach Ihrem Versprechen vergangen sind, dass Sie uns Ihren künftigen Rechtsnachweis übermitteln. Sie bitten um Verständnis dafür, dass wir den jetzt unbedingt brauchen. Wir sind mit Ihren Produkten, und Sie haben auch mitbekommen, sie laufen noch sehr gut, durch einverstanden, aber ohne diesen Rechtsnachweis können wir unsere Listung hier nicht aufrechterhalten. Jetzt kommt der entscheidende Satz, der so sinngemäß lautete: Wenn Ihnen das jetzt in den nächsten 3 Monaten nicht gelingt, sehen wir uns gezwungen, Sie wieder auszulisten. Und da, Herr Niesen, das war die erste Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, wo das Damoklesschwert über den Kopf mir schlaflose Nacht bereitete. Oder Nächte. Ich habe es auch nicht von heute auf morgen lösen können. Und Auslistung hieße, was man sich mit viel Mühe kurzfristig um den Kirchturm erstmal hier an Verkaufsmöglichkeiten mal wieder erarbeitet hatte, wäre dann weg. Und die anderen Handelsketten hätten erst gar nicht mit mir Gespräch angefangen. Und dann kriegte ich innerhalb von knapp 3 Monaten die Benachrichtigung, die Treuhand, Herr Thiele, Sie können sich Ihre Reprivatisierungsurkunde abholen in Halle, hier in der Außenstelle im Landratsamt zur Regelung offener Vermögensfragen. So, und so war es auch. Ja, wie wir dorthin kommen, als wir von dem Leiter, übrigens auch ein Westdeutscher, hörte ich, wie es seiner Sekretärin sagte: Gucken Sie mal runter zur Treuhand, ob Herrn Thieles Unterlagen wenigstens da sind. Und da war ich natürlich erschrocken, wie Sie sich vorstellen können. Ich sage: Wieso? Fragen Sie das? Ich habe doch einen Termin jetzt von ihm bekommen und mein Anwalt kommt extra aus Düsseldorf hier rüber. Ja, warten Sie mal. Und die kommt mit leeren Händen hoch und sagt: Nein, Sie sind nicht auffindbar. Können Sie sich vorstellen, da habe ich fast einen Blackout bekommen. Herr Thiele, was ist denn los? Sie werden ja leichenblass und so weiter. Mein Anwalt sagte nur: Sie wissen gar nicht, was Herr Thiele alles schon durch hat. Der ist ja am Ende seiner physischen und psychischen Kräfte. Dann sagte der Leiter dieses Landratsamtes: Ich verspreche ihm, wir wissen, wo wir zu suchen haben. Spätestens in 4 Wochen hat Herr Thiele seine Reprivatisierungsunterlagen. Ich kriegte nach 3 Wochen den Anruf. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes mit feuchten Händen hier nach Neustadt rausgefahren. Kriegte tatsächlich meine Unterlagen, nach Hause gekommen, sage zu meiner Frau: Du wirst nicht glauben, ich habe das Unternehmen der Eltern zurück. Ich habe die Unterschrift, es ist jetzt wieder, es ist jetzt meins. Und dann sage ich: Darauf trinken wir jetzt den Gläschen Sekt. Und wie ich dann die Sektflasche aufmache, rutsche ich zusammen, habe einen Herzinfarkt.
Herr Thiele, ich merke, dass das, also es ist eine wahnsinnig persönliche und emotionale Geschichte, die, glaube ich, Sie immer noch bewegt, die auch beim Zuhören sehr bewegt. Sie haben nicht nur dieses Problem gelöst, Sie haben viele Probleme, viele Herausforderungen gelöst, die danach noch kamen. Kathi ist Marktführer im Osten, Kathi ist bundesweit Nummer 2 hinter Dr. Oetker. Und in Vorbereitung des Interviews bin ich immer mal auf diese Formulierung gestoßen, dass Sie der Dr. Oetker des Ostens sind. Ärgert Sie das? Weil man könnte ja auch Dr. Oetker den Rainer Thiele des Westens nennen.
Ja gut, wenn meine Eltern gleich nach 49 rübergegangen wären, vielleicht, wer weiß. Nein, Spaß beiseite. Ich hätte niemals von mir aus so ein Zitat gebracht, das können Sie sich ja vorstellen. Aber dieses Zitat stammt von einer namhaften Presse aus dem Jahre 1994. Da lautete nämlich auf der Wirtschaftsseite die Überschrift, nachdem die mit mir da auch ein langes Interview geführt hatten, stand als Überschrift: Der Oetker des Ostens. Sie werden es mir nicht glauben, da war ich richtig erschrocken. Ich dachte, wie könnte denn die sowas schreiben? Und ich kannte natürlich Oetker, wer kennt nicht Oetker? So weiter. Aber das war mir eher peinlich, muss ich Ihnen sagen. Weil man kann sich nicht mit fremden Federn schmücken und man kann nicht David mit Goliath vergleichen. Solche Vergleiche mag ich prinzipiell nicht und das damals erst recht nicht. Ich hatte danach Gespräch mit den Hause Oetker und vor allem auch mit den Leitern. Und das ist genauso ein familiengeführtes Unternehmen wie wir. Und da herrschen große ethische Kulturvorstellungen. Ja, und das war für die überhaupt kein Problem. Und ich sage, na Thiele, wir wissen doch, wie die Presse, wie das alles funktioniert, machen Sie sich bitte keine Gedanken. Oh ja, und seitdem brauche ich mir auch da keine Gedanken machen. Ich sage immer, es klingt schön, wenn ich das Kapital dazu hätte.
2008 haben Sie die Geschäftsführung an Ihren Sohn Marco übergeben. Wie geht's denn Ihrem Sohn damit, dass die Firma immer noch Kathi Rainer Thiele GmbH heißt?
Naja, Sie dürfen nicht vergessen, ich habe ihn ja auch gleich mit in die Firma reingeholt. Er war ja von Anfang mit dabei. Die ganzen ersten Handelsgespräche geführt wurden, habe ich ihn überall mitgenommen, damit er gleich mal das raue Klima kennenlernt. Und ein Grundprinzip, was ich ihm praktisch schon mit als Prämissen auf den Weg gegeben habe, nachdem ich ja mitbekommen habe, wie fantastisch er sich an meiner Seite hier schon mitentwickelt hat, habe ich gesagt, dann zur Übergabe, mein lieber Sohn, einmal denk dran, natürlich brauchen wir Absatz, wir brauchen auch Umsatz. Aber das ist für mich Eitelkeit. Was wir brauchen, das ist Cashflow. Wenn der nicht stimmt, können wir nicht weiter existieren. Das war die eine Prämisse. Und die zweite, ich habe gesagt, es führen viele Wege nach Rom. Welchen du gehst, ist mir ganz egal, bloß verschlaf nicht, dort anzukommen. Und ich glaube, das hat er so fantastisch inhaliert, wenn ich es mal so formulieren darf, so weiter, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Denn er unterliegt dem gleichen rauen Klima, mit dem ich zurechtkommen musste. Und Sie wissen, jede Zeit hat ihren eigenen Stempel. Und jede Zeitepoche hat ihre Schwierigkeiten. Und deshalb kann man das auch schwer immer direkt so vergleichen. Ich denke, mein Aufbau, die Kräfte, die ich da gebraucht habe, die waren nicht ohne. Nicht, sonst hätte ich ja auch hier diesen Effekt bekommen. Aber was mein Sohn heute auch an Energieleistung bringen muss, darum beneide ich ihn auch nicht. Und ich freue mich, dass er aber doch so jetzt reingewachsen ist, sich so stabilisiert hat. Und ich habe immer gesagt, denke dran, ganz wichtig ist, immer fair zu sein, immer alle gleich zu behandeln. Und das Allerwichtigste, was wir haben, das ist unser Personal. Das ist ein Kapital, was, wenn wir das nicht pflegen, dann nützen uns gute Produkte gar nichts. Es muss also alles ein gemeinsames Miteinander sein. Und so wie meine Eltern bereits hier das Unternehmen als Familienunternehmen. Und das Familie ist eben auch zu verstehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. So habe ich das nahtlos übernommen und das Gleiche habe ich meinen Sohn so weitergeleitet und der macht es vielleicht sogar noch besser, wenn nicht mit es genauso.
Herr Thiele, das klingt, als hätten Sie sogar eine Backmischung für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft da gefunden. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls herzlich.
Zum 70. Geburtstag des Backmischungsherstellers Kathi aus Halle habe ich mit Rainer Thiele über die Ups und Downs in der Unternehmensgeschichte von Kathi gesprochen. Und ich hatte es in der vorigen Folge bereits angekündigt, in 2 Wochen ist es dann aber endlich wirklich soweit. Dann ist an dieser Stelle Uwe Ahren zu Gast, Geschäftsführer der Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Claudius Niesen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.